gerade wenn der AI kommt mit Trustworthiness und solche Sachen. In der Normung würde gerade KI viel zu lange dauern, bis dann eine Norm dran ist. Dann ist die KI auch schon viel weiter als die Norm, die dann wahrscheinlich erarbeitet wird. Und da ist dann DeanSpec auch ein Tool, wo halt Sachen sehr, sehr schnell und iterativ erarbeitet werden können. Wenn sich das Produkt vorher ändert, können die Initiatoren jederzeit wieder zusammenkommen und sagen, hier hat sich so viel geändert, wir müssen das Dokument nochmal überarbeiten. Und dann passiert das auch.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie immer möchten wir euch mit verschiedenen Geschichten um die Normung herum, aus der Normung, über die Normung und mit der Normung erzählen, was das alles für ein System ist und sowohl die Normung als auch verschiedene KollegInnen kennenlernbar machen. Ihr hört die Folge vom Oktober 2025 aus der Kategorie Normung heute. In dieser Kategorie schauen wir uns so ein bisschen das Kleingedruckte an, so ein bisschen die Prozesse, die hinter der Normung stehen. Aber keine Angst, wir machen das natürlich mit vielen Beispielen so anschaulich, wie ihr das gewohnt seid, damit ihr, wie gesagt, das ganze System ein bisschen kennenlernen könnt. Mein Name ist Amelie Leibrand. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe, damit ihr die Normung kennenlernen könnt, Einblicke bekommt, bisschen versteht, was steckt hinter dem ganzen System und wie komme ich da selber mit rein, wenn ich das möchte. Heute lautet das Thema DeanSpec und dafür habe ich mir zwei ganz wunderbare Kolleginnen eingeladen. Das ist einmal die Jihan, freut mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die Maria, freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch.
Ihr zwei seid aus dem Team DeanSpec und da ist schon gleich die allererste Frage, was ist denn das überhaupt?
Ja, eine DeanSpec ist ein Produkt, das wir anbieten, das sich ein bisschen von der normalen Norm unterscheidet, das am Ende quasi ein Dokument ist, das wie eine Norm aussieht auf den ersten Blick, aber in der Erarbeitung steckt der große Unterschied. Und zwar ist eine DeanSpec viel schneller in der Erarbeitung und sie ist quasi nicht mehr auf Konsensbasis, sondern auf Mehrheitsbasis begründet. Das heißt, wir haben verschiedene Interessenten, wir nennen sie Initiatoren, die können aus der Forschung, aus der Industrie, das sind meistens die beiden großen Faktoren, oder manchmal auch aus einem Auftrag von der Politik kommen, die eine neue Idee haben, die in der Normung noch nicht etabliert ist, das vielleicht auch ein ganz junges Thema ist, wo es noch gar nicht so einen großen Markt gibt. Und die sagen, da braucht man einen Standard für. Und die Normung, da sie noch nicht so weit ist, sagt, vielleicht noch nicht in ein paar Jahren, aber bis dahin braucht es auch ein Produkt für den Markt. Und da kommt dann die DeanSpec ins Spiel. Der Initiator kommt mit einer Idee. Wir prüfen diese Idee, gucken, ob es vielleicht doch schon Normungsvorhaben gibt. Und wenn es diese nicht gibt und wir denken, das ist eine gute Idee und der Markt könnte das gebrauchen, gehen wir mit den Initiatoren ins Gespräch. Und ja, dann brauchen die noch zwei andere Organisationen, die mitarbeiten wollen. Also es müssen mindestens drei Parteien beteiligt sein. Können alle aus dem gleichen Feld sein, können aber auch unterschiedliche Felder sein. Und wenn diese drei sich gefunden haben, dann bauen wir einen Geschäftsplan auf, veröffentlichen den ganz normal mit 4 Wochen. Da kann sich dann wieder jeder anmelden. Und dann haben wir eine Kickoff-Sitzung und dann kommt ein Konsortium. Jeder, der sich angemeldet hat, ist eingeladen, bei dem Kickoff teilzunehmen. Und wenn den Leuten das gefällt, was da beim Kickoff besprochen wird, werden sie dann halt Konsortialmitglieder und erarbeiten diese DeanSpec. Und das sind dann halt mindestens drei Parteien. Meistens sind es viel mehr. Und dann gehen wir genauso in der Normung auch ins Gespräch mit denen. Und die entscheiden aber mehrheitlich, was in dieser DeanSpec dann reinkommt. Und wir von Dean sind dann dafür zuständig, dass es nachher in der normalen Normensprache verfasst ist.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, Maria, dass wir schauen, ob die Idee gut ist. Prüfst du, ob die Idee gut ist, wenn du so einen Antrag auf den Schreibtisch kriegst?
Nein, wir haben natürlich da interne Mechanismen. Also ich prüfe das persönlich nicht. Also natürlich, ich gebe auch eine Einschätzung ab, aber ich bin nicht der Experte. Das sind dann die Leute von den Normausschüssen. Das heißt, wir gucken, welche Themen sind da besprochen. Wir haben mit dem Initiator ein Gespräch. Der sagt uns natürlich, was möchte er da eigentlich in dieser DeanSpec drin haben. Also es gibt einen Scope sozusagen. Und anhand dieses Scopes können wir schon erkennen, okay, das kommt in den und dem Themenbereich. Passt es rein? Und dann gehen wir auf diese Normausschüsse zu in unserer Internprüfung und die müssen sich das angucken und müssen sagen, ja, da haben wir Normungsvorhaben oder nein, es ist kritisch, da ist zum Beispiel Personenschutz drin betroffen oder so. Also kritische Themen kommen auch in den DeanSpec nicht drin vor, weil die halt so normungsrelevant sind. Aber wenn es jetzt ein Thema ist, was haben wir denn gehabt?
Arbeitsschutz zum Beispiel, ich hatte das bei dem Projekt mit Kletterkranen. Das hatten wir erst probiert, das heißt, wir hatten das in die interne Prüfung geschickt, bei der ja dann die Normausschüsse befragt werden. Und hatten dann auch zu einem Gespräch eingeladen, das heißt unsere Experten aus dem Normausschuss mit dem Initiator von diesem Thema. und hatten das dann nochmal gemeinsam diskutiert und sind aber leider zum Schluss gekommen, dass bei den Kletterkranen die Gefahr trotzdem sehr groß ist, dass Arbeitsschutz von der Dienstbeck nicht mit abgedeckt werden kann. Solche Themen müssten dann in der Normung bearbeitet werden, da in der Normung natürlich der Vollkonsens dann gefordert ist.
Und alle Stakeholder, das heißt der Arbeitsschutz, der in der Dienstbeck nicht notwendigerweise mit drin sitzen muss, weil man den eben mit weniger Stakeholdern machen kann, ist in der Norm aber dabei und deswegen ist die Dienstbeck so eine Art Normung light, oder?
Könnte man sagen, also die haben auch eine kürzere Lebensdauer als die Norm, sind 3 Jahre erstmal auf dem Markt. Danach werden sie entweder nochmal bestätigt oder überprüft, überarbeitet sozusagen oder gleich in die Normung gegeben und auch sogar zurückgezogen. Weil manchmal haben wir natürlich auch Dienstbecksthemen, wo die Initiatoren dachten, das ist das nächste große Ding und dann hat der Markt gesagt, nee, doch nicht und eigentlich braucht die keiner. Aber ja, das Endziel von einer Dienstbeck ist eigentlich in die Normung übergeben zu werden und dann eine Norm zu werden. Und deswegen könnte man sagen, ja, ist schon ein bisschen normlight, weil wir halt die Sprache haben, auch die Modalverben, will ich gerade sagen, ich glaube, das ist richtig, aus der 820.2 verwenden müssen und halt auch die Struktur, der Aufbau, dem einer Norm entspricht. Aber ja, halt nicht mehr alle Interessenkreise, keine Konsensbildung und dadurch halt auch schneller ist als in der normalen Normung. Und die Entwurfsveröffentlichung, die wir in der Norm haben, die ist bei der Dienstbeck halt auch nur optional.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Begriffe gehört, die wir hier noch gar nicht weiter erklärt haben, weil wir ja noch gar keine Folge dazu gemacht haben. Wie geht denn jetzt eigentlich dieser Normungsprozess im kleinen Detail wirklich? Weil wir im Moment davon ausgehen, dass das so ein Thema ist, wo alle sagen, komm, lass mich in Ruhe damit. Aber vielleicht fangen wir da mal an, das anzuteasern, dass da echt spannende Aspekte hinterstehen und dass hinter jedem Prozessschritt ja auch immer eine Notwendigkeit steht. Ja, also so, dass etwas eine bestimmte Zeit online stehen muss. Das heißt ja, Leute haben die Möglichkeit, sich darüber zu informieren und einzubringen und dass auf eine bestimmte Art und Weise diskutiert werden muss, dass eben bestimmte Themen, also die Sachen, die diskutiert werden, dass die vorher bekannt sind. Das ist ja auch dafür, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass man nicht überrascht wird, dass man nicht irgendwie gesagt kriegt, so unterschreib das und dann hast du eine Waschmaschine gekauft, sondern dass man wirklich sagt, okay, pass mal auf, ich bin zwar die Person, die im Normausschuss sitzt, aber die tatsächliche Expertise, die ist in meinem Unternehmen woanders und die müsste ich erstmal abfragen, um in der Ausschusssitzung wirklich schlaue Dinge sagen zu können. Diese ganzen Vorgänge müssen ermöglicht werden und dadurch dauert das alles natürlich ein kleines bisschen. Aber verglichen mit anderen regelsetzenden Vorgängen ist das doch erstaunlich schnell, wie es in der Normung geht. Und man arbeitet dran, dass es immer schneller geht. Mit der Dienstbeck gibt es ja diese Dokumentenart. Du sagtest vorhin Produkt, ja, also unsere Produkte sind Dokumente. Also die Dienstbeck ist ja eine schnelle Dokumentenart, die aber trotzdem schon durch DIN durchläuft. So ein bisschen schneller, aber nicht ganz außerhalb.
Genau. Ich glaube, im Deutschen hat man eine relativ gute Unterscheidung, weil wir dann die Norm haben. Das ist, glaube ich, auch für die Anwender recht naheliegende DIN-Norm, was das ist. Und im Deutschen hat man die Unterscheidung zwischen Norm und Standard, was im Englischen ein bisschen schwierig ist, weil dann heißt ja Norm dann auch Standard. Und die DIN-Spec steht ja eigentlich für Specification dann im Englischen. Und das heißt, die DIN-Spec ist noch keine volle Norm. Und wegen der Schnelligkeit sind es meistens 2 Anwendungsfälle, die ich sehe. Das erste natürlich, man braucht was ganz schnell, was noch nicht auf dem Markt ist. Es gibt noch keine Norm dazu. Ich brauche aber ein abgestimmtes Dokument. Das wäre so der erste Fall. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel von der Hefe-Spec. Sie war eine Zeit lang die schnellste Spec. Mittlerweile hatten wir, glaube ich, noch schnellere. Die Hefe-Spec wurde innerhalb, ich glaube, von 3 Monaten erarbeitet.
Okay.
Und damals eben gab es keinen passenden Ausschuss zur Hefe.
Was für eine Hefe? Backhefe oder wie?
Genau, zur Charakterisierung von Feucht- und Trockenhefe.
Ach.
Und es gab auch so einen Hefeausschuss dazu, der eben dieses Dokument benötigt hat. Und jetzt ist es tatsächlich auch zu einer ISO-Norm geworden.
Und das gab es vorher nicht? Ich meine, Hefe ist doch ein uraltes Lebensmittel.
Anscheinend nicht. Also das sind zum Beispiel solche Fälle, wo man plötzlich dann merkt, es fehlt ein Dokument und man braucht etwas. Und dann kann sich das noch weiterentwickeln. Und das heißt, Schnelligkeit, man braucht etwas sofort. Und das andere ist eben, man hat was noch nicht und sucht sich dann eben die passenden Partner und bespricht und testet es dann. Weil das ist dann auch der Vorteil bei einer Dienstbeck, da es noch keine sozusagen formale, volle Norm ist. Man hat diese 3 Jahre Zeit bis zur ersten Überarbeitung, Überprüfung und kann schauen, ist das, was ich noch nicht habe, was ich jetzt austeste, ist das wirklich reif, um den nächsten Schritt dann wirklich zu einer vollen Norm zu gehen, was natürlich dann auch mit ganz vielen weiteren Schritten in der Überprüfung, Vollkonsens etc. mit einbeziehen muss.
Jetzt hast du gesagt, Jihan, dass man so eine
Dienstbeck nimmt und damit arbeitet, wie arbeitet man denn das? Also ich meine, was bedeutet das, dass die auf dem Markt ist und wie überprüft man, ob man die braucht? Was muss da geschehen, damit ich weiß, ich brauche diese Norm oder Dienstbeck?
Genau, meistens tritt ja dann der Initiator mit einer Idee zu uns und wir schauen dann, ob dann was dazu erarbeitet werden kann. Wir brauchen ja, wie Maria auch schon gesagt hat, dann die drei Partner. Und mit Kickoff etc. entsteht dann durch die Erarbeitung das Dokument. Und dann mit der Veröffentlichung ist das Dokument online aufwendbar. Es ist kostenfrei herunterladbar und kann durch zunächst natürlich das Konsortium, aber natürlich auch noch weitere Anwender genutzt werden, theoretisch auch zertifiziert werden. Aber das ist nicht Teil unserer Aufgabe.
Genau. Und was auch passiert ist, dass die Initiatoren, also die Leute, die an der Dienstbeck mitarbeiten, Werbung machen. Gerade wenn es jetzt Dienstbecks sind, die im Kreise von Fördermitteln erarbeitet werden, dann ist natürlich auch der Fördermittelgeber daran interessiert, dass das weit verbreitet wird. Also da bespielen wir dann unsere Kanäle und die Initiatoren nehmen das auch mit. Und dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeiten, wenn man Konferenzen hat oder so, dass man da auch präsent ist und nochmal die Dienstbeck quasi unters Volk bringt. Aber dadurch, dass sie kostenfrei bei den Media runterladbar ist, ist es natürlich auch mal nochmal ein Punkt, wo sie leichter verbreitet werden kann, weil man sich dort nur anmelden muss und dann kann man sich das Dokument runterladen und lesen und dann entscheiden, ob man es braucht oder nicht. Also man muss jetzt nicht erstmal in Vorleistung gehen, außer mit der Zeit. Aber ja, das kostenfrei ist natürlich immer noch so ein großer Verkaufspunkt in Anführungsstrichen, weil man ja nichts verkauft, aber um das zu verbreiten und zu gucken, ob der Markt es annimmt.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup bin und ich habe eine ganz tolle Idee und denke, ich guck mal, ob es da irgendwie schon was gibt, dann sollte ich vielleicht nicht nur in den Patenten schauen, ob es da schon was Ähnliches gibt, sondern mir auch anschauen, ob es vielleicht schon ein Normungsdokument gibt oder eben eine Dienstbeck, die sowas Ähnliches oder genau dasselbe mit abdeckt. Und wenn ich was finde, was tatsächlich von der Überschrift so klingt, als wäre das genau meine Idee, kann ich das, wenn es eine Dienstbeck ist, mir anschauen und durchlesen. Und wenn ich feststelle, Mensch, da sind ja ganz viele Fragen schon beantwortet, die mir im Laufe der Zeit gekommen sind, dann kann ich mich einfach an diesen Antworten orientieren.
Genau. Und das Gute ist auch mit einer Dienstbeck, gerade mit Startups und so, ne, wenn sie eine neue Produktidee haben, ist ja auch gerade bei großen Firmen so die Sicherheit, ist das Produkt wirklich, liefert es das, was ich möchte oder so? Wie funktioniert das? Ist das zertifiziert, geprüft? Und eine Dienstbeck kann auch als Prüfungsgrundlage dienen. Das heißt, als Startup habe ich damit dann auch die Möglichkeit zu sagen, hier sind mindestens drei Parteien dabei gewesen. Ich als Startup zum Beispiel, ein Kunde und vielleicht noch einen Zulieferer. Und wir drei haben zumindest im kleinen Rahmen, meistens ist er ja größer, besprochen, das sind die Anforderungen, die wir haben. Und damit schafft man dann als Startup auch Vertrauen, weil halt schon mal jemand draufgeschaut hat, weil DINES intern natürlich auch durch unsere Qualitätssicherung abgesichert ist, dass dieses Dokument auch unserem Standard entspricht. Und dann kann man als Startup sagen, hey, wir stellen ein Produkt her nach dieser Dienstback. Und es gibt dann halt schon mal auch so ein Marktboost, dass man Vertrauen auf beiden Seiten hat.
Jetzt habt ihr auch schon die Frage beantwortet, für wen diese Dienstbeck sinnvoll ist, also wer sie brauchen könnte. Also wenn ich jetzt mit was Neuem auf den Markt gehe, was es noch nicht gibt in der Normung, dann weiß ich, ich muss mich nicht für jetzt und immer da und bis in alle Ewigkeit Amen im Normausschuss verhaften, sondern ich kann auch mit so einem Schnellboot erstmal gucken, ist das, was ich hier mache, überhaupt irgendwas, wo andere ein Interesse daran haben, dass wir hier eben was aufbauen, eine Infrastruktur aus Prüfungen, Schulungen, Sicherheitsanforderungen und so weiter. Oder wenn ich sage, es muss jetzt aber richtig krass schnell gehen, weil irgendwas, irgendwo ändert sich die Gesetzeslage und wir brauchen jetzt irgendwas, worauf ich mich beziehen kann. Und da ich mir selber und meinen vielen Ideen nicht vollumfänglich vertraue, nehme ich lieber ein paar andere Leute noch mit dazu, gehe durch den Normungsprozess, dann weiß ich, da ist mit vielen Köpfen drüber nachgedacht worden und viele Fragen sind beantwortet und ich bin mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Nummer sicher. Oder wenn das Thema an sich noch nicht oder sogar auch übergreifend ist, also wenn es das einfach noch nicht als Normausschuss gibt oder wenn da viele dran beteiligt sind, ne? So genau. Diese ganzen Smart-KI und so weiter, da ist ja oft eine Technologie plus Smart und dann denkt man, gehört es jetzt zu dem einen oder gehört es zum anderen Ausschuss und dann kann man irgendwelche Joint-Sachen machen oder man sagt, nee, lass mal hier erstmal gemeinsam in diesem kleinen Dienstbeck-Format uns anschauen.
Genau, ich denke, bei Dienstbeck sieht man auch ganz schön, wie Innovation und Standardisierung auch Hand in Hand gehen können. Das heißt, schnell und kooperativ, aber auch mit einem offenen Blick für die Zukunft.
Also wir haben sehr, sehr viele KI-Themen, die erstmal Dienstbacks sind, die das abdecken. Also da haben wir natürlich auch Forschungsprojekte und so, aber bei dem Projekt Zertifizierte KI, da sind ja 6 Dienstbacks draus entstanden. Jetzt gerade läuft noch die DeanSpec 92007 Testdatensätze. Da arbeite ich auch dran und wir suchen gerade auch noch Leute. Und das ist dann halt ein Thema, was wichtig ist, gerade wenn der AI kommt mit Trustworthiness und solche Sachen. Und in der Normung würde das gerade KI viel zu lange dauern, bis dann eine Norm dran ist. Dann ist die KI auch schon viel weiter als die Norm, die dann wahrscheinlich erarbeitet wird. Und da ist dann DeanSpec auch ein Tool, wo halt Sachen sehr, sehr schnell und iterativ erarbeitet werden können. Weil wir haben zwar die 3 Jahre Lebensdauer, aber wenn sich das Produkt vorher ändert, können die Initiatoren jederzeit wieder zusammenkommen und sagen, oder das Konsortium, ich hat sich so viel geändert, wir müssen das Dokument nochmal überarbeiten. Und dann passiert das auch. Also die 3 Jahre sind von uns gegeben. Von der Initiatoren-Organisationsseite können die jederzeit früher kommen und sagen, wir brauchen, dass das jetzt geändert wird. Und wenn wir die Personenkappe haben, dann machen wir das auch.
Ja, die Normung ist ein sehr lebendiger Laden, ne? Das denkt man immer von außen gar nicht.
Und es ist auch nicht selten so, dass wenn wir ein Thema hatten, dass man dann weitere vom selben Thema anzieht oder dass die dann direkt meinen, wir wollen da noch eine Folge Spec. Es war jetzt bei Maria, bei deiner DeanSpec, war ja zuvor die 91471 leider. Und jetzt hast du, leider war die Leidersensoren bei Autos. Und die erste DeanSpec dazu war bei sozusagen normalen oder sehr optimistischen Wetterbedingungen. Und nach ein paar Jahren kamen die jetzt nochmal zu uns und arbeiten gerade, Maria, da kennst du dich jetzt besser aus, arbeiten gerade die DeanSpec auch zu leider, aber jetzt bei sozusagen schlechten Wetterbedingungen.
Genau, also ja, die habe ich gerade. Die ist in der Endphase, die kommt jetzt demnächst raus, hoffentlich. Genau, da geht es um schlechte Wetterbedingungen und zwar ist es dann halt Verschmutzung der Leiders, also so mit... Es ist auf Englisch, deswegen fällt mir jetzt nur Matsch ein, aber das ist halt
Matsch.
Matsch, genau, danke. Matsch haben wir haben Regen, wir haben Nebel, Eis haben wir, glaube ich, auch mit dabei. Also das sind so diese Wetterbedingungen, die dann da getestet werden. Und dann gibt es halt verschiedene Testparameter, einerseits mit Fahrrädern oder mit Menschen oder mit anderen Autos, weil das ja natürlich leider dann in dem Rahmen von Verkehrssicherheit geht und da geguckt werden soll, ja, welcher leider ist zuverlässig auch bei schlechtem Wetter, weil wenn es dann nachher auf die Straße geht, haben wir halt gerade in Deutschland nicht immer nur Sonnenschein, sondern auch mal andere Wetterbedingungen. Und natürlich mit der Benutzung, wenn es irgendwie vorne am Auto befestigt ist, kann es auch schmutzig werden. Nicht jeder Autofahrer geht alle 2 Wochen in die Waschanlage, sondern manche Autos sind da recht lange draußen und da muss dann natürlich auch gesichert sein, dass der leider immer noch funktioniert oder ab welchem Verschmutzungsgrad sind da wirklich erhebliche Einbußen. Und das muss man dann gucken, was kann man da für Tests entwickeln, dass man verschiedene Hersteller mit verschiedenen Montierungen am Auto eine zuverlässige Qualitätsprüfung am Ende haben, dass man das Auto danach auf die Straße bringen kann.
Die dann auch vergleichbar sind, ne? Dass man nicht sagt, meins ist total toll und der andere sagt, nee, meins ist auch total toll und man denkt so, ja, pff.
Und weil du auch gerade Englisch meintest, ich glaube, es ist auch super cool zu wissen oder auch, dass die Zuhörer wissen, dass die DeanSpecs nicht nur auf Deutsch erstellt werden, sondern auch auf Englisch. Und jetzt auch bei dieser DeanSpecs ist eine Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Standardisierungsinstitution. Und zwar wird sie als DeanSAE-Spec erstellt.
Guck einer an. Ja, du hast ja eh auch, Jihan, eben schon einen spannenden Zusammenhang gebracht. Du hast in einem Nebensatz gesagt, dass aus der Hefe DeanSpec eine ISO geworden ist.
Genau.
Und du hast gesagt, dass man mit der DeanSpec so gut sehen kann, wie die Normung die Innovationen unterstützt. Aus meiner Sicht gehört das miteinander zusammen, ne? Das heißt, mit einer DeanSpec quasi so das erste Testbett gebaut für die Normung, um dann festzustellen, das ist wirklich gut, das etabliert sich.
Genau, ja.
Und das können wir weltweit ausrollen.
Genau, genau. Also es ist ja auch das Ziel eigentlich, dass die DeanSpec dann final irgendwie zu einer Norm, europäisch, international oder einfach eine DIN-Norm wird. Also als primäres Ziel eine DIN-Norm wäre cool natürlich, wenn es dann eine europäische oder internationale Norm werden kann. Und von dem her sind sie eben basierend auf wichtigen Innovationen, die eben durch diese Standardisierung eine Weitreiche erreichen kann, die sie zuvor beispielsweise mit Patenten nicht erreichen könnte.
Das ist auch eine spannende Zusammenstellung, Norm und Patent. Wie funktioniert das zusammen?
Ich denke, man hat einen anderen Ansatz. Also wenn man ein Patent hat, dann kann es sein, dass man sich ein bisschen abschottet, während wenn man einen Standard erstellt, man arbeitet ja dann mit mehreren Leuten zusammen und da kann die Basis für eine weitere Etablierung am Markt dann erstellt werden.
Mhm. Also ich habe mal in meinem Maschinenbaustudium habe ich mal in eine Patentrecherche gemacht und ich war erstaunt, dass in so einem Patent wirklich sehr, sehr detailliert drinsteht, wie etwas geht, während in einer Norm ja nur drinsteht, was etwas können muss. Vielleicht auch, wie man es überprüft, aber nicht, wie man es erreicht. Das heißt, wenn man weiß, dass es diese beiden Dokumentenarten gibt, Patent und Norm, dann kann man ja richtig strategisch vorgehen und überlegen, welche Aspekte meiner Erfindung sind so, dass ich sie
lieber niemandem mitteile und welche sind so, dass ich sie den Leuten mitteilen möchte. Denn wenn man so eine Patentschrift einreicht, hat man es den Leuten ja schon mitgeteilt. Das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm. Aber mir hat mal bei irgendeiner Konferenz jemand erzählt, dass er eine Abteilung geleitet hat, deren einzige Aufgabe es war, Patentschriften zu sichten, zu gucken, was steht drin. Ist die Idee gut? Wollen wir sie übernehmen? Und wenn ja, was müssen wir ändern, damit wir die Idee kopieren können, ohne unter die Lizenzgebühren zu fallen? Mhm. Das heißt, da arbeiten in großen Unternehmen Abteilungen dran. Und das muss man einfach wissen. Wenn man eine Patentschrift einreicht, hat man seine Idee verraten. Und wenn man in der Norm nur sagt, hier, Prüfung, so und so, aber nicht, wie habe ich das geschafft, dass dann mein Produkt diese Prüfung besteht, kann man eigentlich die Idee viel besser in die Welt raustragen, ohne sie wirklich verraten zu haben.
Ja, auch viel besser in die Welt raustragen, weil man ja Kooperation damit fördert. Weil man weiß, das und das erfüllt mein Produkt. Und dann weiß die andere Seite, aha, das sind die Parameter, die erfüllt sind. Wenn ich jetzt ein Folgeprodukt habe oder so, dann baue ich das so und so auf, dann passt das auch zusammen. Also, und auch durch diese Erarbeitung, dadurch, dass ja verschiedene Parteien zusammenkommen, es entsteht ja auch eine Art Kooperation. Also die unterschiedlichen Industriezweige oder Forschungszweige sagen, was ihre Ideen sind. Und dann findet zwar in der Mehrheit Bildung nur, aber auch trotzdem eine Konsensbildung statt. Also es ist ja quasi auch bei einer DIN-Spec am Ende notwendig, dass die Arbeit, also das Konsortium die DIN-Spec verabschiedet. Also auch mit dem Namen stehen sie bei einer DIN-Spec drauf. Also es ist auch nochmal ein Unterschied zur Norm, dass wir beim Vorblatt alle Institutionen, Organisationen, die da mitgearbeitet haben, sind erwähnt und die Personen, die mitgearbeitet haben, sind auch erwähnt. Also man gibt seinen Namen her mit dem Wissen, das man eingegeben hat. Und das ist natürlich eine Kooperation, weil es knüpft Kontakte auf der einen Seite und man weiß halt auch, was die andere Seite möchte. Also wenn ich aus der Forschung komme und denke, oh, ich habe eine Idee, das könnte ein neues Produkt werden und habe dann vielleicht einen zukünftigen Abnehmer, der da mit im Konsortium sitzt und dann finden wir einen Weg, dass wir beide wissen, okay, das sind die Anforderungen, die wir auf jeder Seite haben. Damit ist jetzt noch keine Marktabsprache, das ist natürlich ausgenommen bei uns, aber man weiß, was will der Markt so ein bisschen. Mhm. Und statt ein Patent ist nur, das habe ich, das schütze ich und das ist meins. Mhm. Und die andere Seite kann dann zusehen, wie sie damit klarkommt, so nach dem Motto.
Das stimmt.
Aber es sind, glaube ich, auch wichtige Aspekte, die ihr beide, Amelie, Maria, genannt hat. Also einmal mit den Anforderungen und dem Weg. Das heißt, wir haben auch viele DIN-Specs in Richtung Lieferketten. Und da ist natürlich wichtig, dass alle Akteure anhand dieser Lieferkette die richtigen Anforderungen treffen, die richtigen Daten miteinander austauschen, um einen einheitlichen Datenaustausch zu gewährleisten. Und da ist es vielleicht nicht so wichtig, wie der Weg zu diesen Daten entsteht, sondern welche Daten überhaupt dann miteinander getauscht werden.
Ja, auf jeden Fall, klar. Gerade diese ganze Digitalisierung und Automatisierung und wir wollen das Ganze ja im globalen Handel ermöglichen und wir wollen vielleicht irgendwie den CO2-Fußabdruck berechnen und dazu muss ich natürlich bei jedem einzelnen Teilprodukt meines Gesamtproduktes wissen, wo kommt es her, wie ist das wiederum gemessen worden, vertraue ich dieser Messmethode, vertraue ich dieser Datenübertragung, kann ich das in meiner Berechnung wirklich zusammenbringen oder sind das irgendwie komplett unterschiedliche Methoden und meine Aussage am Schluss ist nichts wert, weil ich einfach irgendwie Kraut und Rüben miteinander vermischt habe.
Genau, und da wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass man sich mit denjenigen zusammensetzt, die alle diese Anforderungen brauchen. Wir brauchen eine gemeinsame Abstimmung, erstellen so ein Dokument, nutzen es und dann im nächsten Schritt wird es vielleicht zur Norm. Es war jetzt beispielsweise bei der DIN-Spec 91379 zu Unicodes. Also es ging um den Datenaustausch in Europa beziehungsweise die Verarbeitung von Namen und Daten. Und das war zuvor eine DIN-Spec und ist dann als DIN-Norm übernommen worden. Also es ist genau dieser Aspekt von, wir brauchen einheitliche Daten für den Datenaustausch.
Mhm. Und das erklärt auch so ziemlich gut den Unterschied zwischen Marktabsprache und Normung. Also das Kartellrecht ist ja in Deutschland sehr stark und das beachten wir natürlich auch wahnsinnig stark. Und ich weiß, in der Normung ist es vorgeschrieben, bei jeder Sitzung da einmal drüber zu sprechen. Bei DIN-Spec kommt das mindestens beim Kickoff vor, weil es ist
auch in jeder Sitzung.
Auch in jeder Sitzung.
Vor jeder Sitzung haben wir Agendapunkte, also öffnen die Sitzung und der nächste Punkt ist immer das Kartellrecht.
Weil es ist natürlich heikel, weil laut dem Kartellrecht dürfen bestimmte Marktakteure nur zum Zwecke der technischen Absprache überhaupt zusammensitzen, auf keinen Fall zum Zwecke der Preisabsprache und auf keinen Fall zum Zwecke der Marktabschottung. Und da ist natürlich immer wieder auszutarieren, welcher Aspekt dieser Standardisierung, die wir hier gerade vornehmen, dient dazu, dass alle wissen, worum es geht und man sich quasi den Markt öffnet und alle dran teilhaben können und welcher Aspekt, der vielleicht nah dran ist, aber halt ein anderer Aspekt, würde den Markt abschotten. Und wir versuchen natürlich immer, diese Öffnung hinzukriegen, weil darum geht's ja. Diese ganzen Schnittstellen sind ja dafür da, dass man eben nicht mehr im Vendor-Login hängt und bestimmte Features halt nur kriegt, wenn der eigene Hersteller sie herstellt, weil die eigene Software halt nun mal mit niemand anderem kompatibel ist. Da wollen wir ja irgendwie raus, langfristig.
Ist meistens nicht im Sinne der Organisation. Also es ist natürlich immer schon so, ich habe gerade ein Projekt, wo es mit Fahrzeugherstellern ist und Batterien. Und natürlich wollen die nachher, dass ihre Batterie in ihrem Fahrzeug landet. Also das sind aber Sachen, dass die Parameter, wie eine Batterie dann zum Beispiel ins Fahrzeug eingebaut wird oder so, das wird dann Fahrzeughersteller unabhängig bestimmt, was die dann in ihrem Auto einbauen, damit dann ihr Auto ihre Batterie erkennt und ein Drittanbieter Batterie dann ablehnt, ist dann halt nicht Bestandteil der Norm oder in dem Falle der DIN-Spec und ist auch etwas, was halt jeder Hersteller machen wird. Aber nichtsdestotrotz gibt's ja dann auch immer diesen Henne-Maus-Lauf, ne? Man hat die Originalbatterie und irgendwann gibt's dann halt eine Kopiebatterie, die dann auch diesen komischen Sicherheitscode überwindet und so. Das ist dann halt einfach, wie der Markt sich entwickelt. Aber dass die Batterie dann nachher diese Parameter hat, mit den und den Schrauben befestigt wird oder die und die Sicherheitsaspekte hat, die und die Kühlflüssigkeit da und da reinfließt, das sind dann Sachen, die sind dann abgesprochen, weil sie für den Markt relevant sind. Gerade wenn es darum geht, Batterien auszutauschen oder so, muss dann Standard entstehen, dass halt die Batteriestation weiß, was für eine Batterieparameter brauche ich und die Hersteller wissen, okay, was für einen Raum brauche ich in meinem Auto, damit die Batterie dann da auch reinpasst. Und da ist natürlich marktwirtschaftlich am besten, wenn das bei allen Autoherstellern ähnlich abläuft oder gleich, damit man halt nicht 36 verschiedene Batteriewechselstationen hat, sondern nachher nur noch eine hat, die alle Batterietypen auswechseln kann. Und dann, wie das mit der Batterie ist, welche Batterie dann da genutzt wird, das ist dann wieder der Markt, der das entscheidet. Aber die Standards, die müssen die schon absprechen. Aber dann gibt's natürlich immer noch so kleine Sicherheitssachen, die die Märkte da einbauen, damit dann halt ihr Originalprodukt verwendet wird.
Das ist das, wo man dann als Kunde immer so genervt ist und man denkt, oh, jetzt mach doch einfach, dass das klappt. Ist mir doch scheißegal, wo es herkommt. Ich will, dass dieses Ladekabel in mein Handy passt. Und dann gibt's endlich den USB-C-Stecker und dann gibt's aber dann irgendwelche PIN-Belegungen, die dann auch wieder unterschiedlich gemacht sind. Und man denkt, oh nee, ey, ihr findet aber auch immer was.
Genau, der Markt schläft nicht, weil...
Ja, das stimmt.
Das ist genau der Aspekt der Standardisierung. Man möchte ja, dass man gemeinsame Standards setzt, vor allem jetzt in den Zeiten, wenn man so einen schnellen Wandel hat. Und ich glaube auch, dieser Aspekt der Offenheit ist bei den Specs sehr wichtig, weil das ja eigentlich auch dafür angedacht waren, dass neue Personen in die Normung mitkommen. Also man hat ja jetzt die etablierten Normungsgremien und um diesen, ich sag mal, frischen Wind in die Normung reinzubekommen, ist, glaube ich, auch ein Teilaspekt der den Specs, dass die neuen Personen, die an den DIN-Specs teilnehmen, dann hoffentlich auch mit in der Normung mitarbeiten.
Gelingt das, wenn du jetzt zum Beispiel an die Hefe-Spec denkst und die ja inzwischen eine ISO geworden ist? Also sind das dieselben AkteurInnen, die von der DIN-Spec kommen, die dann auch in die Gremien gegangen sind oder zumindest teilweise?
Das Projekt habe ich leider nicht betreut, aber soweit ich weiß, sind dann auch einige in den Gremien geblieben.
Also wir haben ja noch eine andere DIN-Spec, die recht gut gelaufen ist. Das ist eine Rezyklate-DIN-Spec und ich weiß, da hat der Initiator... Der war sehr aktiv. Der ist auch heute noch sehr aktiv. Also der ist bei einigen unserer Broschüren mit seinem Gesicht drauf. Der ist auch international gereist und hat sein Projekt da vorangebracht. Ist mittlerweile auch auf EU-Ebene etabliert. Das heißt, wenn es ein Projekt ist, wo der Markt da ist, wo auch eine Begeisterung vom Initiator da ist, dann bleiben die natürlich dran und wollen, dass ihr Produkt weiter vorangebracht wird. Also die DIN-Spec ist dann quasi ihr kleines Baby und das soll dann auch verwendet werden. Und das ist halt auch eine Sache. Eine DIN-Spec lebt halt sehr stark mit dem Konsortium und im Endeffekt, wenn das Konsortium zusammenkommt, die DIN-Spec arbeitet, dann geht jeder seine Wege und keiner redet mehr miteinander, dann schläft das meistens auch ein. Und wenn man aber Initiatoren hat, die wirklich da eine Vision haben und sagen, der Markt hat die und die Lücken und ich räume das auf, dann wird die DIN-Spec vorangetrieben, dann wird es eine Norm, wird es eine EN-Norm, eine ISO-Norm und so. Aber ja, der Initiator ist da basically die treibende Kraft.
Ja, das beobachte ich auch so von schräg außen auf LinkedIn immer wieder, wenn so Dinge so weitergehen. Und das ist eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe und die ihr jetzt zwischen den Zeilen auch geteilt habt, dass Leute, die einmal kommen, meistens dabei bleiben. Also es dauert am Anfang relativ lange, die Leute davon zu überzeugen, dass es für sie sinnvoll ist, sich in der Normung einzubringen. Und ja, ich weiß, du hast alle Finanzierungsrunden hinter dir. Und ich weiß, du hast das Geld jetzt nicht eingeplant. Und ich weiß, für dich ist es, jetzt kommt ihr. aber schau doch mal, du kannst dies und das und jenes und siehst doch mal hier, verbastelst vielleicht mit deinen B2B-Werbungskosten, keine Ahnung, vielleicht findest du einen Weg oder geh über Dean Connect, da haben wir auch eine schöne Folge zu gemacht, das ist dieses Förderprogramm, was man auch eben für Dean Spec einsetzen kann, dann kannst du da sogar die Kosten drüber abdecken. Und das dauert immer ein bisschen. Aber wenn sie dann einmal dabei sind und merken, was sie auch selber davon haben, für diesen Austausch in der Gruppe oder wenn sie unsere drei Buchstaben auf ihren Brief draufkleben können, hier passiert wirklich was bei Dean, komm dazu, bring dich ein, gehen irgendwie Türen auf, die sie vorher nicht mal gesehen haben und wo sie auch eine Reputation bekommen über die auch europäischen und internationalen Normungssitzungen und Aktivitäten und vielleicht auch irgendwelche Konferenzen oder so. Also das finde ich auch immer wieder beeindruckend, dass die Leute wirklich diesen Nutzen für sich sehen und dabei bleiben, wirklich auch intensiv.
Ja, genau. Es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Also aller Anfang ist schwer und es braucht immer so ein bisschen, aber man sagt ja auch oft, ne, Dean Spec, erster Schritt in die Richtung Normung. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also es ist auch aufgrund des Prozesses, so wie er jetzt gestaltet ist, möglich, neue Leute mit an Bord zu holen, die offen dafür sind, die es ausprobieren möchten und auch mehr daraus machen können und wollen.
Gibt es sowas wie Dean Spec eigentlich auch übernational?
Genau, ja, also die Dean SAE Spec, die Maria gerade beschrieben hat, die wäre ja übernational. Es ist gemeinsam mit der amerikanischen Institution erstellt. Bisher, glaube ich, haben wir nur Dean SAE Specs.
Ich habe gerade überlegt, ob wir AFNA noch irgendwo mit drin haben, aber bin ich mir auch nicht sicher.
AFNA, also wären die französischen Kollegen.
Genau. Also international ist ja auf der einen Seite, ja, dass wir, wenn es sich ergibt, auch mit anderen Normungsinstituten kooperieren würden, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wer hat den Hut auf, wer leitet den Prozess, wer wird wie bezahlt, das ist natürlich auch immer alles hinter den Türen, muss politisch und gewollt sein von beiden Seiten. Aber international sind die Specs in dem Sinne auch, dass die Organisationen nicht alle nur deutsch sind, sondern wir haben auch oft internationale Organisationen, die teilnehmen oder jetzt habe ich bei einer Dienstbeck, habe ich zum Beispiel den TÜV aus England dabei. So. Und dementsprechend sind unsere Sitzungssprachen auch manchmal nicht deutsch. Unsere Dokumentensprachen sind halt auch oft auf Englisch, gerade bei sehr innovativen Themen oder KI-lastigen Themen. Ist eine KI-Sprache, ist Englisch. Also da bringt eine deutsche Dienstbeck nichts, weil die wird der Markt halt nicht annehmen. Und von daher ist da schon Internationalität vorhanden auf alle Fälle.
Ich glaube, man sieht auch eine Tendenz, also dass jetzt mehr und mehr international erstellt wird, dass mehrere Organisationen auch außerhalb von Deutschland teilnehmen, weil die Anforderung bei Dean Specs ist, dass nur eine Organisation den Sitz in Deutschland haben muss.
Ja, und dann ist natürlich auch die Sache, dass andere Nationen sowas nicht anbieten. Also das ist, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Dean ist ein großer Name in der Normungsstandardisierungswelt, auch international gesehen. Und das Produkt so an sich gibt's in anderen Ländern gar nicht.
Es gibt ähnliche Prozesse, also CWA auf der europäischen oder auch internationalen Ebene. Ich meine, es gibt ja auch bei BSI, BSI Flex. Aber so der Prozess Dean Spec, wie wir den ausgearbeitet haben, ist eher an sich sehr stimmig in sich selbst und auch öfters ausprobiert worden. Das heißt, ich glaube, der Prozess Dean Spec ist auf dem momentanen Stand so ausgearbeitet, dass es recht wasserdicht ist.
Schön, aber schön zu sehen, dass das auch wirklich weitergegangen ist. Ich bin ja vor 5 Jahren weg aus dem Dienstback-Team, deswegen habe ich viele aktuelle Entwicklungen nicht mehr mitbekommen. Aber ich weiß noch, dass wir damals sehr viel Erfahrungen am Sammeln waren. Und da haben wir immer so gesagt, also Dienstback ist quasi national dasselbe, was auf europäischer Ebene CWA oder auf internationaler Ebene IWA wäre, also Zen Workshop Agreement oder International Workshop Agreement. Aber wenn das jetzt quasi, also weil dann hieß es immer, nee, CWA hat doch noch irgendwie laschere Prozesse oder genau, ist ein bisschen leichter oder ist viel weniger festgelegt oder wird viel seltener geprüft oder so irgendwas. Das heißt, wenn sich da quasi Dean Spec wirklich etabliert, ist ja schön zu hören.
Also wir haben auch internationale Organisationen. Ich habe jetzt vor 2 Jahren einen Goldstandard entwickelt, also eine Dean Spec für den Goldhandel. Und das war eine internationale Vereinigung, die direkt zu uns gekommen ist und gesagt hat, ja, sie wollen es bei uns. Also sind so eine Vereinigung, die wollen dann halt, dass ihre Mitglieder zukünftig nach dieser Dean Spec quasi ihren Handel betreiben, damit halt der Goldhandel, der ja viele schwarze Schafe hat, ein bisschen glaubwürdiger wird. Und dann sind sie halt auf uns zugetreten und haben halt gesagt, das ist unser Agreement für unsere Memberships. Wie können wir daraus eine Dean Spec arbeiten? Und dann haben wir das halt gemacht. Und das zeigt halt auch, international hat es halt auch einen Stand, einen Fuß. Also es ist jetzt nicht nur ein nationales Produkt, sondern das auch international. Der Name Dean trägt.
Das ist schön. Man hat ja, wenn man so in Deutschland lebt, so ein bisschen das Gefühl so, also wir waren mal das Land, in dem die Dinge funktioniert haben. Aber es gibt dann doch noch Sachen, wo das immer noch aktuell so ist. Das freut mich wirklich sehr. Du hast eben, Maria, gesagt, dass du für ein Projekt Experten suchst. Magst du mal darüber ein bisschen mehr erzählen?
Ja, und zwar ist es das Projekt, es nennt sich DienstSpec 92004. Die haben ja bei uns alle schöne Nummern. Und es heißt Testdaten, also vertrauenswürdige KI-Testdatensätze. Und das Kickoff hat schon stattgefunden, aber wir laufen noch bis Januar. Auf alle Fälle haben wir auch noch Sitzungen und sind auch schon an der Erarbeitung dabei. Also wir haben so unsere verschiedenen Themenblöcke, gibt es schon. Und es gibt auch Experten aus verschiedenen, aus Forschungseinrichtungen, aus der Industrie und so sind auch da, auch international. Da ist die TÜV da mit dabei. Und wir haben aber festgestellt, dass noch Expertise fehlt, einfach die mitarbeitet, also die wirklich auch Beiträge reingibt, die Lust hat, diese Testdatensätze, was sind die Anforderungen, was brauche ich? Also es geht einfach darum, ne, der AI kommt, vertrauenswürdige KI, fängt mit den Testdatensätzen auch mit an, die sind ein großer Bestandteil dessen. Und ja, wenn es da Leute gibt, die Expertise in dem Feld haben, in der KI-Welt arbeiten und sagen, das und das sind Aspekte, die müssten mal irgendwie, ne, da beachtet werden, wenn es um Testdatensätze geht, können Sie sich gerne an mich wenden direkt und dann würden wir Sie einladen zu der nächsten Sitzung.
Fantastisch, wir verlinken die Seite zu dem Projekt, wo dann auch deine Kontaktdaten stehen unter diesem Podcast. Hast du eine Lieblings- oder eine Richtung an Expertise, von der du sagst, die fehlt noch am meisten? Also irgendwie, keine Ahnung, Verbraucherschutz oder Umweltschutz? Oder sagst du, nee, das sind gar nicht die Aspekte. Die Aspekte sind eher, wir bräuchten wirklich so richtige Nerds, die sich da so richtig schon mal reingefuchst haben?
Ich würde sagen, das Zweite. Also so richtige Nerds wären am besten natürlich, die so richtig wissen, das und das sind vielleicht auch die versteckten Falltüren, die man hat, wenn man so einen Testdatensatz erstellt und den dann auch später wirklich verifizieren möchte am Ende. Also was sind für Bias, an die man vielleicht gar nicht denkt. Also wie prüfe ich auch, ob ich einen Bias drin habe oder nicht. Also Verbraucherschutz haben wir intern natürlich auch im Haus, haben wir auch angefragt. Die gucken ein bisschen mit drauf, aber das ist dann, glaube ich, so, das wäre dann das, was passiert, was macht die KI damit raus, sondern der Testdatensatz ist mehr so, glaube ich, das Fachliche, was da wichtig wäre.
Okay, also wenn ihr das jetzt hört und das ist noch vor Januar 26, dann meldet euch ganz unbedingt bei Maria. Und wenn ihr das nach Januar 26 hört, dann meldet euch trotzdem bei Maria, weil wir haben ja eben auch gehört, wenn sich irgendwas ändert, dann kann ein DienstSpec sehr schnell wieder aus der Schublade gezogen und revisioniert werden. Und das ist ja eh eine schnelllebige Branche, in der sehr, sehr schnelle Entwicklungen stattfinden, wo die Normung da sowieso einfach eine andere Geschwindigkeit an den Tag legt.
Das stimmt. Und ansonsten, wenn ihr sie im Januar hört, dann könnt ihr euch die runterladen und auch lesen und gucken, was rausgekommen ist.
Und selber entscheiden, steht da alles drin, was drinstehen muss, oder haben die ExpertInnen was vergessen? Und wenn ja, dann, wie gesagt, sagt uns Bescheid. Hast du auch ein Projekt, Jan, was jetzt gerade noch irgendwie offen ist für Leute?
Ich wollte gerade den Hinweis mitgeben, weil in der Regel bei unseren Projekten ist nach dem Kickoff, es ist ein geschlossenes Konsortium. Das heißt, meine Projekte sind momentan am Laufen und geschlossen. Ich weiß, dass Maria das in ihrem Projekt, wo sie nach Experten sucht, das wäre wahrscheinlich dann eine Sonderregelung, da wir sonst ein geschlossenes Konsortium haben, wo wir dann bei weiteren Anfragen nach dem Kickoff immer im Konsortium abfragen müssen, ob noch weitere Personen teilnehmen. Das heißt, wir sind offen bis zu einem bestimmten Punkt. Und bei meinen Projekten, die gerade laufen, die sind tatsächlich unter sich jetzt.
Aber das macht ja auch Sinn. Man muss ja auch irgendwann arbeitsfähig sein. Man kann ja nicht ständig die Gruppe ändern.
Genau, also es gibt so Regelungen, die wir haben, bis wenn wir den Geschäftsplan veröffentlichen, was auf unserer DIN-Seite ist, dann ist ja 4 Wochen einsehbar, da kann jeder sich anmelden oder auch kommentieren, sagen, das ist ja hier eine ganz schreckliche Idee oder solche Sachen hat man auch manchmal. Und wenn das passiert, also wenn man sich anmeldet, wird man eingeladen, wenn man kommentiert, wird man auch eingeladen und darf seinen Kommentar dann quasi dem zukünftigen Konsortium vorstellen, sagen, warum man jetzt der Meinung ist, die Idee müsste so abgewandelt werden. Und nach dem Kickoff, genau, es ist dann ein geschlossenes Konsortium. Das heißt, nicht jede Anmeldung wird automatisch aufgenommen. Das wäre jetzt bei der DIN-Spec 92007 auch der Fall. Das heißt, wir haben aber gerade festgestellt innerhalb des Konsortiums, dass wir nicht genug Experten haben. Und das Konsortium hat entschieden, wir suchen neue Konsortiummitglieder, suchen auch selber innerhalb, aktivieren sie ihre Kontakte. Es gibt Aufrufe auch auf LinkedIn und so. Und dann wurde beschlossen, dass wenn man sich jetzt interessiert, macht man so ein kleines, hey, ich bin die Person, habe die und die Expertise. Und dann würde die Person zu unserer nächsten Sitzung eingeladen werden und dann kann sie mit dem Konsortium reden und dann kann das Konsortium sagen, dich finden wir toll, dich wollen wir dabei haben. Es ist bei uns eine Wahl mit einfacher Mehrheit. Das Konsortium würde dann halt wählen. Und wenn die Person gewählt wird, dass sie aufgenommen wird, wird sie Konsortialmitglied. Und wenn die Person aber nicht die Expertise hat, die wir suchen, dann wird das Konsortium wahrscheinlich entscheiden,
nächstes Mal.
Passt nicht so ganz, vielleicht ein anderes Projekt, aber danke für das Interesse. So wie halt bei jeder Bewerbung, aber genauso läuft es dann da ab. Aber wir haben auch Konsortien, wo wir viele Anfragen haben, nachdem sie schon quasi das Kickoff war, weil manchmal, ne, die Leute reden, oh, ich arbeite hier gerade an dem Projekt und dann, ach, das ist interessant. So, der Buschfunk funktioniert, auf einmal hat man dann 6, 7 Anfragen und jede Anfrage kostet Zeit. Das heißt, manche Konsortien sagen dann nach einer Weile, wir haben ja genug Expertise. Die Anfragen kosten die Zeit unserer Bearbeiter. Es nimmt uns Sitzungszeit weg. Wir sind ein geschlossenes Konsortium. Außer wir entscheiden nochmal, wir brauchen für den und den Bereich nochmal Expertise. Aber bis dahin werden automatisch alle Anfragen abgelehnt. Das gibt's auch, die Option. Mhm. Also das Konsortium entscheidet, wie es weiter fortgeht. Also es ist jetzt nicht ich als Projektmanager sage, ich hätte jetzt gerne noch 3 neue Leute dabei, sondern das Konsortium ist in der letzten Sitzung auf mich zugekommen und haben auch selber einen Aufruf gestartet.
Deswegen auch ist ein bisschen auch ein wichtiger Aspekt, ne? Also es sind ja, ist immer das Konsortium, das fachlich und inhaltlich entscheidet. Also DIN, was macht DIN? DIN begleitet im Prozess, aber entscheidet nicht über die Inhalte.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was dahinter steckt, warum wir hier davon reden, dass es Initiatoren gibt und Konsortialmitglieder und Experten und Aufruf an euch, euch einzubringen, wenn das alles für euch neu ist, dann empfehlen wir euch, den Podcast Menschen sind keine Ameisen anzuhören. Da erfahrt ihr alles, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, denn wir sind für euch da. Wir schreiben die Dinger nicht. Wir sind nicht eure DIN-Abgeordneten, die sich ausdenken, wie die Welt zu sein hat. Das wäre etwas merkwürdig, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn es so wäre. Und tatsächlich ist es so auch überhaupt nicht. Ihr seid die Norm. Und ihr seid auch die DIN-Spec. Macht was draus. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Das habe ich jetzt gesehen von euch. Er gehört, wie schön sich das weiterentwickelt hat mit der DIN-Spec als Dokumentenart, seit ich nicht mehr im DIN-Spec-Team bin. Und es freut mich natürlich total, weil das so weitergegangen ist. Seht ihr, wohin die Reise weitergeht? Oder hättet ihr einen Wunsch, wohin die Reise weitergeht?
Okay, ich antworte als erstes. Also ich sehe, dass auf alle Fälle internationaler wird. Die Sprache ist anders. Also mittlerweile, alle DIN-Specs, die ich gerade habe, arbeite ich auf Englisch. Das ist definitiv ein Faktor, der zeigt, Internationalität ist ein großes Thema. Die Themen sind auch sehr zukunftsgewandt. Also ich habe viel autonomes Fahren, leider. Also Straßenverkehr ist ein großes Thema, aber auch KI, die ja damit reinspielt, unter anderem ist ein großes Thema. Und ich denke, ja, diese Internationalität werden wir in der Zukunft nochmal mehr spüren, dass halt der deutsche Markt sich auch öffnet. Dass wir halt nicht mehr nur kleine Silo-Themen haben, sondern alles ist miteinander vernetzt. Und dementsprechend werden auch unsere Konsortien, glaube ich, bunter und größer werden. Und wenn ich mir was wünschen würde, glaube ich, ist, ja, dass es angenommen wird als Produkt und dass man halt auch sieht, was es für ein Vorteil ist, dass man eine Sicherheit hat, dass etwas rauskommt, das quasi auf eine Art schon vorverifiziert ist, weil es von dem Konsortium erarbeitet wird, man hat Qualität und dann aber auch DIN dahinter steht und nochmal die Qualitätsprüfung am Ende hat. Also ne, nicht nur die das Konsortium entscheidet und es geht durch, sondern DIN hat ja dann auch nochmal eine Aufgabe. Und dass da die Prozesse noch ein bisschen schneller werden, noch schneller quasi, das wäre richtig toll, wenn wir dann halt so eine Hefe-Spec, ist unser neuer Standard, 3 Monate. Das wäre so eine schöne Zukunft, wenn man wirklich so mit dem Markt sich mitentwickeln könnte, weil ich glaube, je länger die Produkte dauern, gerade weil alles so schnelllebig wird, das ist halt auch die große Kritik mittlerweile, die so an diesen Standards hochkommt, dass sie veraltet sind und da müssen wir auf alle Fälle schneller werden und da ist, was wir bei den Spec machen, glaube ich, schon ein guter Ansatz zu zeigen, dass es auch schneller geht und auch wir können noch schneller werden.
Okay, und bei dir, Jan?
Ich kann mich dem nur anschließen, also mit Internationalisierung und schneller werden, da wir ja bei den Specs nicht themenspezifisch arbeiten, also wir sind ja themenoffen, bin ich auch sehr gespannt, welche Themenfelder wir dann weiter auch noch bearbeiten werden und vor allem auch, welche Brücken dann zwischen Innovation und Praxis und natürlich internationale Zusammenarbeit mit den Specs dann noch gebaut werden können.
Das ist auf jeden Fall der Cliffhanger für die nächste Folge, zu der ich euch beide dann in 1-2 Jahren einlade, um zu gucken, wie die Reise dann weitergegangen ist und wo wir dann stehen. Liebe Jihan, liebe Maria, ich danke euch sehr, sehr herzlich willkommen fürs Kommen. Das war ein mega spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und aus meiner alten Gruppe, die ich ja sehr liebe, ich habe den Speck sehr geliebt, das zu machen, mit den ganzen Leuten zu arbeiten und neue Menschen an die Normung ranzutragen. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet und es freut mich sehr zu sehen, wie sehr ihr beide auch dafür brennt. Vielen Dank.
Ja, danke nochmal für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ameisentalk ist ein Podcast von DIN Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.